Den Jakobsweg kennt vermutlich jeder. Über welche Pilgerorte erfährt man etwas in der jetzigen Ausstellung?
Ja, der Jakobsweg spielt bei uns natürlich auch eine große Rolle. Aber wir wollten da nicht stehen bleiben. Das gab es nämlich schon mehrmals in Ausstellungen, dass also die berühmten Orte wie Santiago de Compostela, Rom, Jerusalem in Ausstellungen gezeigt worden sind. Wir wollten aber gerade Orte zeigen, die den meisten Leuten hier in Köln und Umgebung vielleicht nicht so bekannt sind. Deswegen haben wir 14 Orte gewählt, Pilgerorte für Christen, für Juden, für Muslime, für Hindus, für Buddhisten, für Jainas, für indigene Religionen. Eine ganze Vielfalt, eine ganze Palette. Und genau das wollten wir zeigen, dass Pilgern ein weltweites Phänomen ist, was eben nicht nur die großen Orte, die wir jetzt hier so kennen, betrifft, was aber auch dann ganz große Orte sind. Also wenn man Kumbh Mela in Indien sich anschaut, da kommen zu einem bestimmten Fest mehrere Millionen von Menschen. Das ist somit das größte Pilgerfest weltweit. Aber vielen hier ist es gar kein Begriff.
Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Was sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede, wenn die Menschen zu diesen unterschiedlichen Orten pilgern?
Was eigentlich alle Pilgerorte gemeinsam haben, oder die meisten, ist, dass das Pilgern mit einem Weg verbunden ist, der irgendwie mit Anstrengungen, Entbehrungen, finanziellem Aufwand verbunden ist, dass man hofft, an einen Ort zu gelangen, wo man einer übernatürlichen Kraft, einer Gottheit, einem Gott näher ist und dass man für sich Veränderungen erhofft. Eine gemeinsame Tendenz, was ich ganz spannend finde und was auch so einer der Auslöser für unsere Ausstellung war, ist, dass Pilgern ja bei uns zurzeit boomt, aber nicht nur in Deutschland oder Europa ist Pilgern im Trend, sondern es ist eigentlich ein weltweiter Trend, auch in Asien, Amerika und Afrika pilgern immer mehr Leute und unter anderem hat es damit zu tun, dass es auf diesen ganzen Kontinenten eine erstarkende Mittelschicht gibt, die es sich auch leisten kann zu pilgern. Was es jetzt so an Gemeinsamkeiten gibt, also erst denkt man ja, es gibt Unterschiede zwischen Buddhismus und Christentum und so. Dem ist auch so. Und das macht es ganz auch spannend. Das ist sehr facettenreich, wenn man das sich in der Ausstellung anguckt. Also zum Beispiel in Lalibela in Äthiopien, einem äthiopisch-orthodoxen Pilgerort, fasten die Pilger. Das heißt, sie nehmen nur ganz wenig Trockennahrung mit und leben äußerst karg. Also das gehört zum Pilgern dazu, dass man dieser Entbehrung ausgesetzt ist. In Ajmer, einem Sufi-Pilgerort in Indien hingegen, stiften die Pilger Nahrungsmittel und Geld, sodass in zwei riesigen Töpfen mit einem Fassungsvermögen von 3650 Litern süße Reisspeise für alle gekocht werden kann. Also genau das Gegenteil von diesem Fastenideal in Äthiopien. Ein anderer Unterschied wäre zum Beispiel in Mekka, kleiden sich alle Leute weiß, um so die Gemeinsamkeit, also die Gleichheit auszudrücken, Reinheit auszudrücken. Während wenn man auf den Jakobsweg pilgert, dann nimmt man eher Kleidung, wo man den Schmutz nicht so schnell sieht. So Funktionskleidung, die ganz schnell trocknet am nächsten Tag. Und das hat jetzt nicht so viel rituelle Bedeutung, sondern ist eher pragmatisch ausgelegt. Aber das Spannende ist, dass es eben über die Kontinente und über die Religionen hinweg auch ganz große Gemeinsamkeiten gibt und erstaunliche Gemeinsamkeiten gibt. Also zum Beispiel, der Weg ist schon an sich schwer, aber sich den Weg dann nochmal schwerer machen, gibt es zum Beispiel am Kailash in Tibet, wo die Pilger, also unter anderem buddhistische Pilger, sich immer auf den 53 Kilometern in der Umrundung des Berges immer wieder niederwerfen und dann nur den Schritt bis zu ihrem Kopf sozusagen machen, sich wieder niederwerfen und wieder den Schritt bis zum Kopf machen und das 53 Kilometer lang. Die Höhe an sich ist schon anstrengend, aber dann gibt man sich auch noch sowas. Ein sehr ähnliches Phänomen finden Sie in Mexiko-Stadt, wo katholische Pilger, die zur Jungfrau von Guadalupe pilgern, die letzten Kilometer auf Knien zurücklegen. Das muss man sich vorstellen, es findet auch zu einem Tag im Dezember statt, wo Millionen von Pilgern zur Jungfrau von Guadalupe pilgern. Und es sind nicht alle, die auf Knien sind. Und die auf Knien sind, da hat man auch Sorge, dass die untergehen können und überrannt werden könnten. Deswegen haben die immer einen Helfer dabei, der eine gelbe Schutzweste anhat und ein Schild, dass hier jetzt also ein kniender Pilger ist, sodass man darauf Rücksicht nimmt. Eine andere Gemeinsamkeit, die ich auch ganz spannend finde, ist zwischen Shikoku in Japan und zwischen Santiago de Compostela oder dem Jakobsweg in Europa. Also beim Jakobsweg geht man ja tagsüber eher alleine in Einsamkeit und abends trifft man sich in Herbergen. Genauso ist es in Japan, in Shikoku, eine Insel, wo auf einer Strecke von 1200 Kilometern 88 Tempel liegen, die man abwandert. Auch da tagsüber häufig in Einsamkeit. Und dann abends trifft man sich aber in Pilgerherbergen, ist sitzt gesellig beisammen. Und ähnlich wie beim Jakobsweg ist es auch in Japan so, dass es nicht nur die stark religiösen Pilger gibt, sondern dass es so eine ganze Spannbreite von Pilgern gibt. Pilger, die das machen, weil sie krank sind und geheilt werden wollen. Aber ich war damals in Shikoku und habe dann auch in der Herberge einen jungen Mann getroffen, der eben genau deswegen ein halbes Jahr sogar frei bekommen hat von seinem Job. Aber auch zwei alte Herren, zwei japanische ältere Herren, die pensioniert sind und die sagten, sie sind seit ihrer Jugend Wandervogel. Und Wandervogel ist ein deutsches Lehnwort, also an den japanischen Unis heißen die studentischen Wandergruppen Wandervogel. Und sie wandern einfach gerne und sie suchen sich immer schöne Strecken aus und diesmal haben sie sich Shikoku ausgewählt, aber mit dem Religiösen hätten sie nichts am Hut. Und sowas haben sie ja auch beim Jakobsweg, dass es so diese ganzen Facetten gibt, von Pilgern bis hin zu reinen touristischen Wanderern. Man kann eben nicht so die klare Abgrenzung machen, das ist ein Pilger und das ist ein Tourist, sondern es gibt eben Pilger, die aber auch touristische Aspekte mitnutzen, Touristen, die aber vielleicht doch auch dann ein Kerzlein anzünden, hier im Dom zum Beispiel. Und wir haben auch ein Beispiel von einem Mexikaner, der sagt, er ist eigentlich als Tourist zur Jungfrau von Guadalupe gekommen und als Pilger zurückgekehrt.
Die Sehnsucht nach Glück ist im Titel der Ausstellung mit einem Fragezeichen versehen. Was bedeutet das?
Die Sehnsucht nach Glück spielt schon eine große Rolle beim Pilgern, aber es ist nur eine der Motivationen, warum man pilgert. Deswegen auch das Fragezeichen. Und wir hatten das Glück, als Kuratoren der Ausstellung, dass wir vorher reisen konnten und in verschiedenen Orten waren und dann auch Pilgerinnen und Pilger vor Ort interviewen konnten. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Gründe, warum man pilgert. Also die Hoffnung auf Erlösung oder Erleuchtung, die Hoffnung auf Heilung. In Lalibela gehen zum Beispiel sehr viele Frauen auf Pilgerschaft, aber gar nicht mal unbedingt für sich selbst, sondern für ihre Kinder, die krank sind, die vom bösen Blick besessen sind, die drogenabhängig sind. Also man pilgert häufig für jemand anderen. Auch mit der Idee, wenn man nach Lalibela in Äthiopien pilgert, dann pilgert man nicht nur für den eigenen Sündenerlass, sondern es werden der Familie in den nächsten 7 Generationen die Sünden erlassen, wenn nur einer aus der Familie pilgert.
Ich habe noch 2 beziehungsweise 3 persönliche Fragen. So. Sie waren in der Vorbereitung der Ausstellung an einigen Pilgerorten, wie Sie jetzt auch erzählt haben. Was war Ihre besondere persönliche Erfahrung oder Entdeckung dabei?
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich selber nicht religiös bin. Und insofern fand ich es total spannend. Ich war einmal in Shikoku in Japan, an einem buddhistischen Pilgerort. Dann war ich in Touba im Senegal an einem muslimischen Pilgerort. Und ich war in Lalibela in Äthiopien an einem christlich-orthodoxen Pilgerort. Bei allen dreien fand ich schon spannend, wie selbst mir als nicht-religiösen Menschen so aufgegangen ist oder wie man gespürt hat, dass es was Besonderes mit diesem Ort auf sich hat. Also in Shikoku bin ich nur 2 Tage mal einige der Tempel abgepilgert. Aber es ist so, dass die Leute einem ganz anders begegnen, wenn man als Pilgerin unterwegs ist. Ich fand es manchmal, das hört sich doof an, aber so ein bisschen wie wenn man Marathon läuft und da stehen Leute am Rand und jubeln einem zu. Das gibt ja ein ganz besonderes Gefühl. Und so, wenn man pilgert und die Leute grüßen einen und freuen sich, dass man da ist, das ist doch was anderes, als wenn man normal nur wandern geht. Und das findet keiner jetzt so besonders. Es ist dann auch so, dass wenn man in Japan zum Beispiel abends in die Herberge kommt, dann gibt man seinen Pilgerstab ab. Der wird von der Herbergsmutter speziell gereinigt und würdevoll an einem bestimmten Platz im Schlafzimmer abgestellt. Das wäre so für Japan. Dann gibt es die Idee, dass die Menschen, die auf dieser Insel wohnen, den Pilgern immer was Gutes tun möchten. Das heißt, als wir an einem Tempel ankamen, standen da eine Gruppe von Frauen mit ganz vielen Tischen, mit ganz vielen Handschuhen. Es hatte am Tag vorher geschneit, es war kalt und die Frauen erzählten, sie sind eigentlich ein Chor, sie singen zusammen und sie machen aber jedes Jahr was Gutes für Pilger und dann haben sie sich überlegt, was machen sie. Andere verteilen im Sommer, wenn es heiß ist, Orangen. Und sie haben sich jetzt überlegt, im Winter, wenn es kalt ist, wäre es doch gut, man würde Handschuhe verteilen. Und wir waren, meine Kollegin und ich, sehr froh, dass wir die Handschuhe dann hatten. In Touba ist es so, im Senegal, dass es ein Pilgerfest ist, wo an einem bestimmten Tag zwischen 3 und 5 Millionen Menschen in eine Stadt kommen, in die heilige Stadt Touba, in der es aber kein einziges Hotel gibt. Das heißt, alle Pilgerinnen und Pilger werden privat untergebracht. Und meine Freundin und ich, wir haben bei einer reichen senegalesischen Frau gewohnt, in ihrem Frauenschlafsaal. Das war eigentlich ihr Empfangsraum, der war riesig, 60 Quadratmeter. Und war leergeräumt und nur an der Wand stapelten sich blaue Matratzen Und am Anfang waren wir noch alleine da, weil wir waren länger als die meisten Pilger da, schon früher und dann danach auch länger. Und dann füllte der sich aber so langsam. Und in der Hochzeit war es manchmal so, dass wir abends zu 7 eingeschlafen sind und morgens zu 28 aufgewacht sind, weil die Pilger immer nachts kommen. Und dann hört man nur, es klingelt und dann kommt jemand im Dunkeln rein, der zieht sich so eine Matratze und legt die auf den Boden und schläft dann da. Und unsere Gastmutter hat jeden Tag dann 100 Baguettes gekauft und hat die entweder von ihren Helferinnen mit Margarine oder Nutella bestreichen lassen. Und also man schläft nicht nur umsonst, man isst auch umsonst während der ganzen Zeit. Also man wird überall verpflegt, auch auf den Straßen gibt es große Küchen. Und jeder Pilger und jede Pilgerin nimmt sich vor, dass sie was Besonderes für die Gemeinschaft tut, für die Pilger tut und damit auch Allah ehrt. Man kann sich vornehmen, dass man die Straßen sauber macht. Es gibt Straßenputzkolonnen. Das sind Freiwillige, die sich zusammentun und die Straßen sauber halten. Oder dass man an der Moschee, da ist das Mausoleum des Gründers dieser Sufi-Gemeinschaft von Sheikh Amadou Bamba, dass die Leute da Tüten in die Hand bekommen, wo sie ihre Schuhe reintun können. Dass man diese Tüten besorgt und verteilt. Oder ein Freund von mir, der gibt jedes Jahr Gedichte raus. Die kopiert er ganz häufig als kleine Heftchen und die verteilt er umsonst zu Ehren Allahs und Sheikh Amadou Bambas.
Es klingt, als haben die Pilger, als auch die Pilger unterstützen, ein besonderes Glück in dieser Zeit. Und deshalb komme ich nochmal auf das Wort Glück. Mhm. Wo liegt das Glück für Sie in der Vermittlungsarbeit hier in Ihrer Position?
Ich mache das unheimlich gerne. Also ich könnte zum Beispiel nicht an der Uni arbeiten, aber Sie haben dann doch immer dieselbe Zielgruppe, nämlich junge Menschen, die akademischen Hintergrund haben. Und für mich ist das Spannende an Ausstellungen, dass man ja für ganz viele Zielgruppen arbeitet. Man arbeitet für Kinder, man arbeitet für Jugendliche, für Akademikerinnen, für Nicht-Akademiker, für Migrantinnen, für Fachpublikum. Es ist eine ganz große Spannbreite und das macht es eigentlich auch spannend. Und das macht für mich zum Beispiel auch Führungen dann spannend, wenn eine Ausstellung mal steht. Ich bin ganz begeistert davon, Führungen zu machen. Ich mache aber auch unheimlich gerne Ausstellungen. Und das Besondere an der Ausstellung jetzt war, dass wir ja zu 8 dran gearbeitet haben. Das heißt, alle Kuratorinnen und Kuratoren des Hauses haben zusammengearbeitet, jeder in seinem oder ihrem Fachgebiet. Das ist enorm spannend, wenn man dann diskutiert und auch so die unterschiedlichen Facetten sieht. Also wie es eben dann doch unterschiedlich ist in Asien, Afrika oder Ozeanien oder den Amerikas, selbst wenn es dann auch Gemeinsamkeiten gibt.
Pilgern im weitesten Sinne wird als Exerzitium der Langsamkeit verstanden und mich lässt das an ein Museum denken. Und da frage ich Sie, was halten Sie persönlich davon, Kunst- und Kulturorte als Pilgerorte zu deklarieren?
Also wir haben es sogar in unserer Ausstellung gemacht, und zwar am Ende der Ausstellung. Wir enden mit einem Thema, das nennt sich Anziehungspunkte. Ist das auch Pilgern? Fragezeichen. Und zwar haben wir da genau lauter Orte zusammengefasst, wo es im deutschen Sprachgebrauch, vor allem in den Medien häufig, ja, wo das Wort Pilgern vorkommt, wo aber der religiöse, spirituelle Zusammenhang vielleicht nicht auf den ersten Blick deutlich wird oder vielleicht auch nicht vorhanden ist. Und das ist etwas, was wir unseren Besucherinnen und Besuchern so am Ende mitgeben wollen als einen Diskussionspunkt. Also da haben wir Orte zum Beispiel wie den Louvre. Die Menschen pilgern in den Louvre, um die tollen Kunstwerke im Louvre zu sehen. Wir haben aber auch das FC-Stadion. Die Menschen pilgern sonntags zum Fußball. Die Jugendlichen pilgern zur Gamescom. Was haben wir noch? Ich überlege gerade. Ach so, wir haben aber auch sowas wie das Grab von Elvis Presley. Und da ist es ganz spannend, da gibt es Forscherinnen und Forscher, die sagen, dass die Art, wie die Menschen am Todestag von Elvis nach Graceland pilgern, wirklich was von mittelalterlicher Heiligenverehrung hat. Also da gibt es wirklich Parallelen, die gezogen werden. Bei anderen würde man das jetzt vielleicht nicht so sehen, aber zum Beispiel in England ist es so, dass sich Menschen unter dem Rasen ihres Fußballstadions begraben lassen und die das auch den heiligen Rasen nennen. Also es gibt immer wieder sprachliche Bezüge, aber auch wirklich reale Bezüge, die an Pilgerorte denken lassen. Und wir finden es ganz spannend, das den Leuten mit auf den Weg zu geben. Und das leitet auch so ein bisschen zu unseren museumspädagogischen Aktivitäten über. Wir haben ja während der Ausstellung eine Installation, wo Schulklassen unter der Woche und Familien und Kinder am Wochenende selber zum Thema Pilgern kreativ werden können.